Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Wir beginnen heute mit unserer neuen Themenreihe zur politischen Kultur des Feudalkapitalismus. Der erste Teil: Work easy, play hard. Treffender hätte der Kulturwandel, den die Globalisierung des Kapitals mit sich gebracht hatte, nicht beschrieben werden können als mit dem Werbespot von Microsoft: Work easy, play hard. Arbeit ist eben easy geworden, wenn man einen Job hat und kein Loser ist. Man kann ihn immer öfter mit einer Technologie bedienen, die auch in den eigenen vier Wänden funktioniert und eine höchst komfortable Produktion ermöglicht, die bereits zu einem mächtigen Anteil durch Funktionsalgorithmen automatisiert ist. Wer einen solchen Job hat, kann auch zu Hause bleiben, Familie und Freizeit und Arbeit miteinander verbinden. It's easy. Aber es ist ein Glücksspiel. Und auch das Glück kommt nicht von ungefähr. Es resultiert aus dem Glück der Glücksspieler in den Casinos des Kapitals, aus den Wetten, die gerade gewonnen wurden, weil sie für andere verloren waren. Auf dem Parkett an den Börsen wird es entschieden, wo noch Mehrwert zu erwarten ist, steigt der Kurs. Wer richtig setzt, gewinnt, und er kann dabei glauben, dass es seine persönliche Fähigkeit ist, die ihm dieses Recht verschafft hat. Aber Winner ist gerade eben nur, wer nicht am Verlieren ist, wer also diesmal kein Loser ist. Das Spiel um dieses Glück ist allerdings ein hartes Spiel. Da gibt es eben nur Verlierer oder Gewinner. Das ist die binäre Logik dieser neuen Welt. Binär, das heißt alles oder nichts. Und das wird immer stringenter, teilt die Existenzen auf und die Kluft zwischen ihnen, vor allem die Kluft zwischen Armut und Reichtum. Weltweit, im eigenen Land und außer Landes. Im Rampenlicht stehen die Winner. Die Loser fallen einfach nur heraus. Wer keine Arbeit findet, dessen Spiel ist aus. Wer auf einer Glückssträhne schwelgt, weil sich sein Leben gerade mal gut zusammenstellen lässt, Arbeit und zwischenmenschliche Kultur zusammenkommen, der wird es als eine besondere Befähigung seiner Persönlichkeit wahrnehmen und sich wie ein guter Sportler im Wettkampf der Leidenschaften und Eitelkeiten verstehen. Doch der Wechsel zwischen solchem Glück und Unglück ist objektiv bestimmt und das wechselt schnell, weil die großen Entscheidungen eben auch auf den großen Märkten, besonders auf den Finanzmärkten, fallen, wo Glück und Unglück nur noch aus Prognosen über den Wirtschaftsverlauf gewonnen werden, und das kann schon in Sekundenbruchteilen entschieden sein. Die Globalisierung des Kapitals hat die Spekulation allmächtig gemacht und die Realität in die einzelnen Lebensräume abgedrängt, in die Nationalstaaten, die Länder und Kommunen und in die Privathaushalte, die letztlich das ganze Leben erhalten müssen, die Verwüstungen der Willkürlichkeiten auszubaden haben und durch ihre Beiträge die Wertvernichtungen durch Spielsucht ausgleichen müssen. Daran hat sich alles auszurichten. Es ist eine Welt der Glaubenssätze und Lobpreisungen entstanden, der Lebensängste und Glücksillusionen, der Verheißungen, um die man Wetten abschließt, auch wenn leicht abzusehen ist, dass man mit der Wette im Großen und Ganzen nichts anderes erzeugt als Schulden. Es ist das Hütchenspiel der Wetten, die gar keine sind, weil schon der verloren hat, der an einen Gewinn glaubt, denn er kann nur gewinnen, was ihm früher oder später wieder verlustig gehen wird, weil er als Ganzes eine Fiktion ist. Gewinner ist letztlich immer der Glaube an das Geld, das nur Wert hat, wenn es verwendet, dem Finanzmarkt rechtzeitig entwendet wird. Wo Geld durch Wetten je nach Konjunktur mal dahin und dann dorthin ohne Anwendung bewegt wird, verliert es mit der Zeit im Verweilen in diesem Casino insgesamt den Wert, mit dem es dort eingebracht wurde. Was als Finanzmacht des Kapitals erscheint, ist im Grunde nur mehr der Kreislauf einer Entwertung der wirklichen Lebensverhältnisse, die den Wert erzeugen müssen, der nicht mehr an sie zurückkommen kann, weil die Arbeit dort vor allem nur noch dem Werterhalt des Geldes dient. Der Neoliberalismus formuliert die Mythologie der Verheißungen eines Wertwachstums durch Geldaufhäufung, so als ob Geld mehr Geld erzeugen könne, als ob die Spekulation mit Geld selbst den Gewinn einbringe und nicht das Leben der Menschen, die dafür zu arbeiten haben. Er will die Spekulation legitimieren, zur Normalität machen, um die Ressourcen des Lebens zu vernutzen, die mit dem Wertverlust des Geldes verbraucht werden. Der Neoliberalismus ist die Ideologie, die Glaubenslehre, die Idee, wie man darin eine gute Entwicklung sehen kann, indem man sie idealisiert, darin einen höheren Sinn behauptet, eine Selbstbefruchtung des Geldes vortäuscht, die durch die unsichtbare Hand der Märkte jedem zugutekommen könne, der Geld hat. Aber real ist das Gegenteil. Es ist der Handel mit Prognosen, die als Pflichtschuldigkeit auf die Märkte gelangen, wo wirkliche Waren gehandelt werden, die Preise ohne Wert erzeugen, weil der Wert erst durch Arbeit beigebracht werden muss, weil er nur in eine Zukunft spekuliert ist, wie sie für den Spieler sein soll, für sein Geld, seine Geldschöpfung sein muss, um nicht als Geldschuld zu verbleiben, um das Geld auch nicht wirklich zu entwerten. Die Spekulation auf eine Zukunft ohne Gegenwart ist ein ganz reales Geschäft mit Spielschulden. Und das wissen sie auch die Spieler. No risk, no fun. Das sind ihre Sprüche. Und das meinen sie auch so. Aber es ist nicht ihr Risiko, es sind nicht ihre Schulden, es ist ihr Spiel, ihr Spaß, ihr Lebenselixier, für das am Ende die haften, die das Geld in Wert halten müssen, die Nationalstaaten und ihre Bürger. Wie alles, mit dem sich Geld machen lässt, ist auch das Schuldgeld aus dem Leben gegriffen, aus den Mängeln, die sich im praktischen Leben zeitigen, aus der Ödnis, die Geld in den wirklichen Lebensverhältnissen hinterlässt, wenn daraus Mehrwert abgezogen wird, der sich nicht mehr für die Menschen wirklich vergegenständlichen lässt. Es ist immer noch der Kapitalismus, wie er die Geschichte schon lange bestimmt, aber es ist ein Kapitalismus, in welchem die Mehrwertproduktion gegen die Verschuldung, gegen die Negativverwertung konkurrieren muss, einer Wertproduktion, die nur auf Schuldausgleich zielt. Nichts hat darin wirklich Sinn, nichts kann dabei wirklich für die Menschen entstehen, nichts hat wirkliche Geschichte. Es ist lediglich der Geldumlauf, der damit unterhalten wird. Und nirgendwo wird deshalb mehr Geld gemacht als durch Unterhaltung, Spiele und Communities und Werbung. Und wer sich im Spiel zu hohen Punkten befähigt, punktet auch überall in einer Kultur, in der das bloße Quantum zu einer Eigenschaft fast aller Verhältnisse geworden ist. Es ist absurd. Was den Menschen nutzen könnte, hat sich zu ihrem Schaden entwickelt. Die steigende Produktivität hat die Arbeit der Menschen immer wertloser gemacht und ihre Abhängigkeit von ihrem Lebensunterhalt totalisiert. Die Angst und Sorge um den Arbeitsplatz bestimmt die Arbeitsverhältnisse mehr als alles andere und beschränkt jede Auseinandersetzung um die Anteile an der Produktion und ihrer geschichtlichen und gesellschaftlichen Inhalte. Gegen die spielerische Verfügung über ihr Leben kommen sie nicht an, weil selbst die Vernichtung ihrer Arbeitsstätten die Gewinner bereichert. Die klassische Ökonomie der bürgerlichen Gesellschaft hat sich in einen Feudalkapitalismus hineinentwickelt, einen Kapitalismus, der auf einer Schuldverpflichtung beruht, die nicht auf einem realen Vorschuss, sondern auf dem Glauben an eine allgemeine Verpflichtung gegenüber Volk und Staat auf Fiktionen gründet. Das Resultat der Globalisierung des Kapitals war nicht, dass die Staatsgewalt dereguliert, sondern dass der Staat in den Dienst eines Weltmarkts gestellt wurde, der seine eigenen Regeln hat und vor allem auf einem weltweiten Kreditsystem beruht, das Schulden durch Spekulationen erzeugt, Spekulationen auf Währungen und Kapitalvermarktung, durch welche die Staaten gezwungen sind, diesem System frisches Geld aus Steuermitteln zuzuführen, wo die Spekulation verfehlt. Und das geschieht inzwischen systematisch, weil es auf Dauer nicht mehr gelingen kann, die Schuldenbilanz der Negativbilanzen der Staaten durch eine reale, hochautomatisierte Arbeit zu tilgen, ihren Negativwert auszugleichen. Wert wird noch aus der Armut gezogen, aus der Arbeit von Menschen, die ihre Arbeit unter dem Weltniveau verrichten müssen, die durch Zuschüsse und Kredite abhängig gemacht werden von einem Weltmarkt, der ihre Arbeit unter Billiglohn eintreiben kann und hierdurch alle Löhne bestimmt. Die Staatsverschuldung ist zum Prinzip der Finanzwirtschaft geworden, weil sie die Abhängigkeiten von der Produktivität nationaler Arbeitsstätten geldwertig umverteilt zwischen den Armen und den reichen Ländern, den Reichen Geldwert einbringt, den die Armen verlieren. Jeder Staatsbürger ist von daher von Geburt an ein Bürger für das Währungs- und Finanzsystem seines Staates oder der zugehörigen Staatengemeinschaft. Er ist durch seine Geburt ein Lehensempfänger aus höherer Gewalt, der pflichtschuldig für eine Schuld zu arbeiten und zu leben hat, die er selbst nicht verursacht hatte. Doch er soll es dafür dem Staat danken, dass seine Arbeit leichter geworden ist, wo die Technologie Fortschritte machen konnte, sein Land zumindest geldwertig bereichert wurde. Klar, IT-Technologie ist wie Spielen. leichte Arbeit mit Eventcharakter, Dienstleistungen ohne Hardware, ohne nennenswerten Aufwand an Kraft und Bildung. Und man kann damit alles machen, nicht nur verwalten und organisieren, auch wirklich Hartes im Business oder mit dem 3D-Drucker oder im Drohneneinsatz in fernen Kriegsregionen. Man muss nur an den Job kommen, an die Hebel, an die Tasten. Es kann dem jungen Menschen daher nur um eines gehen, um einen flotten Start in den unerbittlichen Kampf um einen guten Arbeitsplatz, der für immer weniger Menschen zur Verfügung steht. Wer ihn erreicht, hat leichte Arbeit und viele Erfolgschancen. Doch die meisten fallen beim Wettkampf um diesen Platz hinten runter. Ihnen bleiben die Routinearbeiten, die niemand so gerne machen will und die man nur macht, um existieren zu können.
Sie sehen gepflegt aus und sind charmant, sind gut gekleidet und wortgewandt. Jeder einzelne Einheit, das sind die klügsten Männer der Welt. Sie lächeln ins Reporterheer und keine Antwort fällt ihnen schwer. Verwalten sorgsam unser Geld, die klügsten Männer der Welt. Sie entscheiden für uns. Ja, sie leiden. Unser Dunkel wird durch sie erhellt. Das sind die klügsten Männer der Welt. Sie wissen, wie sie wissen, wann und was man uns zumuten kann. Weil uns der Überblick oft fehlt, haben wir sie ins Amt gewählt. Manchmal machen sie sich unpopulär, sie zu verstehen fällt uns oft schwer. Politik ist ein kompliziertes Feld, nicht für die klügsten Männer der Welt. Sie entscheiden für uns,
sie entscheiden für uns.
Ja, sie leiden für uns.
Ja, sie leiden für uns.
Unser Dunkel wird durch sie.
Bald alles lodert und alles brennt und die Erde erzittert vom Bombardement.
Wenn uns nichts mehr bleibt, als um Erlösung zu beten, dann lasst sie uns preisen. Die klügsten Männer auf unserem Planeten.
Totalstmögliche Aufklärung.
Lora 92.4, weil's klar macht.
Lebensziel: Abschlussnote 1,5. Mit seiner Werbung hat Microsoft tatsächlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Leben ist hart. Drum nimm es als Spiel, deine Perspektive ist simpel, work easy, if you can, play hard, it is yours. Und das heißt schlicht, du hast eigentlich kaum eine Chance, drum nutze sie. Lerne kämpfen, weil es ein Spiel ist, ein Spiel mit dir, an dem du nur beteiligt wirst, wenn du dich hochkämpfst. Kämpfe hart um jeden Preis. Kämpfe, auch wenn du nicht genau wissen kannst, wofür und wozu. Dein Leben ist wie ein Kampfsport, der dich irgendwie tüchtig machen soll, der dich für eine Zukunft ertüchtigt, von der man eigentlich nichts Gutes sich mehr vorstellen kann, aus der sich aber schon irgendwie immer was machen lassen muss. Es ist deine Zukunft und es geht deshalb auch eigentlich nur um eins, um deinen Job. Hast du einen schlechten, so hast du schlechte Bedingungen, schlechte Verbindungen, eine schlechte Zukunft. Hast du eine gute Arbeit, so hast du zumindest auch die Vorstellung von einer guten Zukunft und machst damit vielleicht irgendwann einmal viel Geld, wenn du das irgendwie verkaufen kannst. Und du kannst es, wenn du den Job bekommst, wenn du die Nummer 1 auf dem Arbeitsmarkt bist. Der Arbeitsmarkt sollte Arbeitskraft anbieten und ihre Nachfrage befriedigen. Diese klassische Funktion hat sich mit der Entwicklung des Feudalkapitalismus allerdings stark reduziert. Bei einer Preisbildung, wie sie auf einem Markt üblich ist, sind Angebote genauso unterstellt wie ihre Nachfrage. Die gängige Theorie der Volkswirtschaft, die Grenznutzentheorie, geht von einer vergleichbaren Menge von beidem aus, wodurch ein Ausgleich von Käufer und Verkäufer entstehen würde, eine Einigkeit im Preis zwischen Bedarf und Produkt. Doch das ist nur die Romanze der Marktwirtschaft. In Wirklichkeit zählt das Mengenverhältnis der Produktion, der Arbeitswert, der blindlings und anarchisch im Durchschnitt der Angebote und Nachfragen als Preis für die aufgewendete Zeit zur Herstellung der Waren realisiert wird. Das gilt für den Wert der Arbeitskraft, für die Herstellung und Reproduktion ihres Lebensstandards, als auch für den Preis der Produkte. Zwar wird Arbeitskraft nach wie vor wie eine Ware gehandelt, aber ihr Wert relativiert sich am Weltdurchschnitt ihrer Produktivität und ist von daher international bestimmt, wohingegen der Lohn sich am nationalen Lebensstandard ausrichtet und die Konkurrenz der sich anbietenden Arbeitsleute sich in dem Maß verschärft, wie die nationale Wertlage sich mindert. Auf den Arbeitsmärkten geht es inzwischen weniger um den Lohn als um den Arbeitsplatz selbst, vorwiegend um Arbeit haben oder nicht haben überhaupt, um eine Scheidung zwischen allem und nichts, um eine Existenz im Diesseits der Gesellschaft oder im Jenseits, um Himmel oder Hölle. Indem Arbeit als Trophäe erscheint, hat sie einen einzigartigen Glanz bekommen, besonders für die Generation, für welche die Zukunft auf den Märkten immer ungewisser ist, weil die Darstellung von Wert dort zunehmend unsicherer sein wird. Das wissen diese Generation bereits heute schon. In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung wird über eine neue Marktexpansion berichtet, über den Markt des privaten Nachhilfeunterrichts. In der Süddeutschen Zeitung vom 22. April 2014 heißt es: Nur eine Minderheit der Nachhilfeschüler bräuchte die Unterstützung tatsächlich. Viele wollen ihren Schnitt nur veredeln oder ihre sehr guten Noten halten. Talja Oers aus Planegg etwa hat sich für den zweiwöchigen Kurs in Waldkraiburg, 65 Kilometer östlich von München, angemeldet. Die 18-Jährige steht zwischen 1,8 und 1,9. Meine Hoffnung ist, mich noch auf 1,5 zu verbessern, sagt sie. Das Lernen in der Gruppe gebe ihr die nötige Sicherheit, nehme ihr die Angst vorm Abi, eine Angst, die sie bei ihren Noten eigentlich nicht haben müsste. Der Numerus Clausus ist weit entfernt davon, eine Aussage darüber zu sein, wie gut geeignet ein Mensch für ein Studium oder Beruf ist. Guter Arzt durch 1,5? Nein, es geht eigentlich um eine Auswahl für die Fähigkeit einer beliebigen Wissensaneignung, die man eben routinieren können muss, um die Fähigkeit der Anpassung an ein Wissen zu gewährleisten, das nicht mehr gewiss sein kann, das beständig als Information aufgefrischt werden muss, weil man damit eben nichts wirklich weiß, weil es heute noch als Wissen gilt und morgen schon überholt sein kann. Grundlagen gibt es nach wie vor. Sie werden jedoch nicht mehr erworben in einem praktischen und aufwendigen Nachvollzug, sondern durch bloßes Einpauken in einer verfügbaren, also marktgerechten Zeitspanne, aufbereitet durch gut bebilderte Lernprogramme, in denen die Bilder Verbindungen vorstellen, die komplexe Zusammenhänge so vereinfachen, dass das Wissen keine Gewissheit erfahren kann. Wissen wird dann eben als Information zubereitet, als geschlossenes Thema, als Frame für beliebige Verbindungen. Gelernt und abfragbar, wie bei einem Einstellungsgespräch, Begriffsbildungen in Vorstellungen, mit denen man etwas vorstellen, vor allem eben darbieten kann. Im Grunde ist das ganze Verhältnis von Wissen und Arbeit inzwischen äußerst theoretisch geworden, obwohl es noch immer mehr in Praxisnähe vermittelt werden soll. Eine Nähe, die es allerdings nicht gibt, weil diese Praxis nicht aus wirklichen Entscheiden und praktischem Handeln besteht. Es bleibt ein Spiel mit Vorstellungen. Wissen ist immer mehr nur eine Möglichkeit, die nicht mehr aus einer praktischen Geschichte heraus vermittelt ist, sondern als reine Instruktion höchstens zu einer Phänomenbehandlung taugt. Im Spiel ist ja auch Arbeit nicht mehr eine Notwendigkeit des Lebens, um dadurch Bedürfnisse befriedigen zu können, weil dafür Arbeit selbstverständlich wäre. Arbeit ist inzwischen eine abgehobene Selbstverwirklichung, das hohe Ziel einer Existenz, um die man kämpfen muss, um jemand oder etwas zu sein. Sie wird zu einer intrinsischen Lebensgröße, indem sie eine optimale Effizienz des Lebens verspricht, wenn man die richtige findet, nämlich die, bei der man nicht verödet. Es erscheint daher auch als Spiel, was nötig ist, und das Spiel ist hart. Work easy, play hard. Schon gut. Wer nicht rausfällt, bleibt dran. Wer nicht dran bleibt, hat es nicht nur verloren, er ist verloren. Es ist das Spiel um Macht und Ohnmacht schlechthin. Das Spiel mit der Ohnmacht erzielt allgemein immer nur ihre Bestärkung, ihre Armut. Und es ist das Spiel mit der Armut, das alle süchtig macht, weil alle darin finden, was sie nicht haben können. Es ist das Spiel um die Ausschließlichkeit, die totale Konkurrenz, die aber in Wahrheit gar keine Konkurrenz mehr ist, weil das Ausgeschlossene dabei einfach nur ausfällt, nicht mehr wirklich mitspielen kann. Man spricht über die Marktwirtschaft schon immer gerne von Wettbewerb, so als ob sie sportlich ein ganz nützliches Spiel wäre. Doch wo und weil es dabei um Geld geht, geht es nicht um Spiel und Verlierer, die sich vielleicht gerade mal durch Sekundenbruchteile in ihrem Erfolg unterscheiden und dabei ihre Kraft und Leistung bemessen und intensivieren, sondern um Existenzen, um Sein und um Nichtsein. Das ist mit Play Hard dann wohl auch gemeint. Leichte Arbeit haben von vornherein die Geldbesitzer oder die Inhaber einer guten Arbeitsstelle. Für alle anderen ist es ein hartes Leben und das ist es dann auch für die meisten. Work easy, play hard ist eine Neuformulierung dessen, was Klassenkampf eigentlich schon immer war. Jetzt findet er nur noch spielerisch statt.
Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse. Karl Marx.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Von der lohnarbeitenden Arbeitskraft zur Human Resource. Schon in der einfachen Marktwirtschaft war Arbeit wertbildend und Mehrarbeit über die lebensnotwendige Arbeit hinaus stellte für das Kapital Mehrwert dar. Lohnarbeit beruhte auf dem Preis der Arbeit, dem Lohn, der die Reproduktion der Arbeitskräfte, ihren Selbsterhalt durch Lebensmittel sicherstellen sollte und darüber hinaus ihnen durch eine unbezahlte Arbeit im Verlauf der vertraglich festgelegten Arbeitszeiten Mehrarbeit abverlangte. Die Arbeitsleute konnten im Kampf um Arbeitszeit und Arbeitslohn noch als Händler und Vertragspartner des Kapitals auftreten und durch die Nachfrage nach ihrer Kraft um deren Preis, um den Verkaufspreis ihrer Angebote kämpfen. Mit der zunehmenden Entwertung der menschlichen Arbeit durch die Produktivitätssteigerung und Automatisierung wurden auch diese Angebote entwertet und ihre Nachfrage gemindert, während sich die Lebenshaltungskosten durch Mieten, Steuern, Vorsorgebeiträge und Gebühren erhöht haben. Der arbeitende Mensch, der seine Kraft noch wie eine Ware angeboten hatte, wurde als Händler seiner Ware dadurch aufgehoben, dass er selbst sich als arbeitendes Subjekt einbringen musste, um seine Lebenshaltungskosten als Staatsbürger und lebendes Objekt der Verwertung von Lebensressourcen, der Naturstoffe und Lebensräume zu erhalten. Seine Mehrarbeit konnte nicht mehr durch mehr Produkte aus einer bestimmten Arbeitszeit, aus unbezahlter Arbeit auf dem Markt realisiert werden, sondern wurde als Geldwert aus Einkommen direkt über Gebühren für Mieten und Lizenzen eingezogen. Er wurde zunehmend zu einem Bürger, der einen Mehrwert durch seine Abgaben an die Inhaber der Eigentumstitel und Agenturen zu bezahlen hatte, der objektiv seine eigene Verdingung als arbeitendes Individuum, als Ich-AG oder dergleichen unmittelbar zu betreiben hatte. Er wurde selbst zu einem objektiven Subjekt seiner Arbeit, zu einer sich selbst reproduzierenden Arbeitsressource. Sie erschien wie eine Eigenarbeit, die allerdings in ihren Selbsterhaltungskosten totaler von den Marktrisiken abhängig war, als es Lohnarbeit sein könnte, denn der gesellschaftliche Ort dieser Arbeit fiel aus und der sich selbst ausbeutende Unternehmer hatte sich als isolierter Anbieter nach der Konkurrenzlage der Angebote unmittelbar zu bewegen und zu verhalten, mobil zu sein und seine Lebenszusammenhänge hiernach auszurichten. Mit den Veränderungen der Märkte haben sich daher zwangsläufig auch die Bestimmungen der Arbeit, besonders im Dienstleistungsbereich, stark verändert. Der Arbeitgeber tritt hier als Kunde auf, der alles verlangen kann, weil es um keine wirkliche Ware geht, sondern um ein Produkt, das schon bei seiner Produktion verzehrt wird. Arbeit ist hier selbst zu einer Art Marktgeschehen geworden, das während der Produktion weniger ihren Inhalten folgt, sondern unmittelbar optimale Wirkung in Organisation und Design nötig hat, um die dabei tätigen Menschen in kürzester Zeit an ständig wechselnde Erfordernisse anzupassen. Nicht das Produkt als solches zählt, sondern seine Produktion just in time und seine Zusammensetzung und Organisation in einer Kette von Subunternehmungen und Leasinggesellschaften mit größtmöglicher Anpassung an die total bestimmende Individualität des Kunden. Dabei rückt auch der arbeitende Mensch selbst in den Fokus des Interesses, aber nicht, um auch ihm besser zu entsprechen, sondern um seine Individualität weitgehend aufzulösen, seine Lebensbedingungen und Abhängigkeiten optimal auszunutzen, ihm die Bedingungen zu verinnerlichen, zum eigenen Anliegen zu machen, ihn als Unternehmer seiner Selbstverwertung zu locken und zu verwerten und, wo nötig, auch zu verwerfen. Als eigene Entwicklung, als Selbstentfaltung soll erscheinen, was lediglich Anpassung an das Nötige ist, wie es geboten wird. Der Selbstwert, den Menschen gesellschaftlich durch permanent drohende Arbeitslosigkeit entzogen wurde, wird hier ersetzt durch Selbstunterwerfung, die im Stolz an das Gelingen einer Anpassung funktioniert. Die Selbstbezogenheiten bürgerlicher Existenzen werden perfekt verschmolzen mit der Gemeinschaft im Notwendigen, mit der Notgemeinschaft der Abhängigen, die permanent um ihren Job kämpfen und bangen müssen und durch ihre Konkurrenzlage in Wahrheit zugleich objektive Gegner sind. Ihre gesellschaftliche Wirklichkeit ist zunehmend ersetzt durch unmittelbare Unterwerfung unter die Verwertungsmacht der gesellschaftlichen Einrichtungen, durch die rein politisch gewordene Macht einer Wertegemeinschaft, die ihre Verwertung, ihre Unterwerfung unter das abstrakt allgemeine Prinzip der Vernutzung von Leben und Lebensressourcen wie eine Selbstverständlichkeit zu ertragen und abzufeiern hat. Mit ihrem neulich angelaufenen Film »Work Hard, Play Hard« hat die Regisseurin Carmen Lossmann eine klare Bestandsaufnahme der derzeit sich verändernden Arbeitsabläufe und Zusammenhänge in die öffentliche Wahrnehmung gehoben. Er ist eine Dokumentation und zugleich eine für sich sprechende Szenenmontage einer auch in den Etagen des Managements wahrnehmbaren Distanz zur eigenen Wirklichkeit, weniger durch entfremdete Arbeit als durch unmittelbare Selbstentfremdung. Nicht mehr die Arbeit selbst bestimmt die Notwendigkeiten dessen, was ihr zugetragen und beigebracht werden muss, sondern die Anpassungsfähigkeit der daran beteiligten Persönlichkeiten, die in ihren Talentprofilen exakt ausgeleuchtet sein müssen, um zu gewährleisten, dass sie im speziell eingesetzten Prozess auch optimal funktionieren. Aus Büros werden non-territoriale Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, die keine Grenze mehr haben, die Privatheit und Öffentlichkeit zu einer symbiotischen Lebensverleugnung verschmelzen, lediglich noch einer abstrakten Hoheit einer Betriebsstruktur und ihrer Marktkonformität zu entsprechen haben. Es geht nicht mehr so sehr darum, den arbeitenden Menschen in seiner Tätigkeit unmittelbar zu unterstützen, sondern eine Arbeitssynergie zu erzwingen, die nicht mehr durch die Arbeit entsteht, sondern durch die Bestimmung und Bedarfsanpassung und Erfolgsoptimierung der arbeitenden Menschen selbst, aus denen mit den Methoden der Psychologie und Soziologie alles herausgeholt und herausgepresst wird, was dem Erfolg, also zur besten Vermarktung des Menschen, von Nutzen ist. Grundlage hierfür ist die Angst der Beteiligten vor Versagen, vor absoluten Ansprüchen, deren Sinn und Zweck nur in geldwertiger Effizienz bemessen ist, und die Tätigkeit eines jeden unmittelbar vor eine totale Existenzfrage in einer hierfür nötigen Betriebskultur stellt. Die wird quasi ethisch vermittelt und eingefordert wie die Sittlichkeit eines katholischen Katechismus mit dem absoluten Gebot, das über das Glück der Menschen verfügt und dessen Befolgung entscheidet, ob die Beteiligten noch dabei oder schon out sein werden. Darin sind sie alle gleichgeschaltet, auf eine Augenhöhe der Unterworfenheit gebracht. Handlanger wie Manager lernen gemeinsam ihren Teamkodex so auswendig und beten ihn in eigens hierfür eingerichteten Seminaren und Gruppensitzungen ab, wie die Priester ihr Brevier. Manager treffen sich im Kloster zum Meditieren oder im Wald zum Outdoor-Training. Ihrer Personalabteilung drillen sie in Assessment-Centern oder planen eine ungeplante Kommunikation in futurologischen Erholungszonen abgeschiedener Hotels und Wellnessanlagen. Die Arbeitswelt soll zu einer totalen Lebenswelt werden, um im Wohlgefühl einer Überwelt den einzelnen Menschen auch besser fordern zu können. Es geht um einen Wechsel zu einer neuen Betriebskultur, in der die Leistungsbereitschaft der Einzelnen durch ein Heimatgefühl für einen Betriebsablauf abgerufen wird. Es geht um einen Wechsel der Arbeitswelt zu einer Betriebskultur der permanenten Leistungsverbesserung. Alles wird dem unterordnet, die Persönlichkeit, die Effektivität, die Belastbarkeit und der jeweilige Selbstwert der Beteiligten. Da müssen viele Menschen rausgefiltert werden. Verschlankung heißt das dann. Und da muss die Arbeitshierarchie absolut verinnerlicht sein. Selbstentfaltung in der Arbeit heißt das dann. Das ist in dem Film von Carmen Lossmann bestens dokumentiert. So zum Beispiel auf den Managerschulungen der Deutschen Post, wo zu einem Projekt zur Verschlankung der Betriebsabläufe, einem Lean-Management, gechanged werden soll.
Gut, ich bin direkt im Thema. Warum treffen wir uns heute? Oder warum überhaupt der heutige Tag? Ich glaube, es ist jedem klar, dass wir mit dem Lean-Programm, was wir innerhalb der Deutschen Post DHL ausrollen, innerhalb von GBS, das Change-Management-Programm in sich oder überhaupt das größte Change-Management-Programm innerhalb unserer Service-Line überhaupt ausrollen. Und zwar über einen nicht ganz kurzen Zeitraum. Wir reden hier von 2009 bis 2013. Wir verändern oder wir wollen Veränderungen Menschen in einer Größenordnung von, ich sage jetzt mal, 1200 Mitarbeitern umsetzen. Wir wollen Menschen verändern, wir wollen einen kulturellen Wandel anstoßen, eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung bewegen. Ich glaube, das ist uns allen ganz klar bewusst.
Nicht ganz so bewusst dürften die Konsequenzen für die Betroffenen sein. Denn dieses Lean-Management bedeutet nichts anderes auf Deutsch als Verschlankung und das hat zur Folge, dass ihre Arbeit durch permanente Bewertung und Strukturverdichtung intensiviert werden soll, um auch die zu entfernen, die es nicht bringen.
Wie schaffe ich es, dass jeder Mitarbeiter tagtäglich genau weiß, welches Ziel er hat? Und dafür haben wir sogenannte Aktivitätskennzahlen entwickelt, die der Mitarbeiter genau kennt, wo der Mitarbeiter auch genau weiß, wie er diese beeinflussen kann. Und er trifft sich mit seinem Team, also der Mitarbeiter ist dann einem Team zugehörig. Das Team trifft sich einmal am Tag und bespricht auch diese Kennzahlen, um eine Standortanalyse zu machen. Wo steht man? Was haben wir gestern erreicht? Beziehungsweise was haben wir vielleicht auch nicht erreicht? Was lief gut, was lief nicht gut? Was müssen wir verbessern? Und damit kommt man automatisch in einen sogenannten kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ja, und wir erinnern uns, die Idee von Lean ist ja wirklich, eine Kultur der ständigen Verbesserung zu schaffen. Und wir sind dann dadurch automatisch in diesem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, denn die Mitarbeiter besprechen dann tatsächlich die Herausforderungen des Vortages und überlegen sich, wie sie diese Herausforderungen entsprechend meistern können, was sie verbessern können.
Und natürlich gibt es dabei auch Konflikte. Nicht jeder akzeptiert es als Herausforderung, wenn er schlicht angetrieben und verschärft funktionalisiert wird. Aber auch dann weiß man weiter, nämlich durch Erzeugung von Leidensdruck.
Wenn es ein Konfliktthema ist und die sich einfach sträuben und widerständig zeigen, weil sie nicht wollen, dann eben zu sagen, gut, und jetzt wird auch einfach nicht mehr darüber gesprochen, ob, denn wir brauchen einfach diese Zahlen am Ende und da müsst ihr eure individuellen Interessen zurückstellen, da geht es über das übergeordnete Ziel, sonst bricht uns das ganze Programm zusammen. Darüber eben versuchen reinzukommen als nächste Eskalationsstufe und die darüber dann eben tatsächlich über Induzierung von Leidensdruck.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im Lora Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Die Politik der anonymen Selbststeuerung als Kultur einer unendlichen Selbstbereinigung. Das ganze System einer nahezu vollständig entsinnlichten Arbeitswelt funktioniert nicht einfach nur, weil die Beteiligten durch Geld bestochen werden, sondern weil ihnen ihre Arbeit zur Selbstbestärkung nützt, weil es ihr Leben an eine Welt bindet, die einen Sinn hat, auch wenn die Arbeit darin sinnlos sein mag. Sie haben einen ideellen Lebensraum, einen Wert, über den sie sich auf andere Menschen beziehen und durch den sie ihre Rollen in zwischenmenschlichen Verhältnissen definieren, indem sie ihn ästhetisch ausgestalten. Es ist der Umgang, der Kult einer Szene, einer Zugehörigkeit, der sie zu einer Selbstbehauptung ermächtigt, die sich in ihren Beziehungen und Erlebnissen entfaltet und ausweitet. Es ist dieser kultische Lebensraum selbst, der Verbindungen schafft, auch wenn darin keine wirklich menschlichen Beziehungen möglich sind. Man hat es geschafft oder ist dabei, es zu schaffen. Man kennt die Sprache, die Form, die Art und Weise und man findet darin immer auch ein bisschen von dem, was zwar nicht wirklich empfunden werden kann, was aber dem Selbstgefühl Gegenwärtigkeit, eine Anwesenheit von Menschen verleiht, die irgendwie auch gleich sind, gleich ticken und unter dieselben Zwänge gestellt wurden. Jeder ist darin so auf sich verwiesen, dass er oder sie er selbst sein muss, dass er so erscheinen muss, wie er darin mit sich auskommen kann, solange er oder sie eben damit zurechtkommt. Jeder kann sich in diesen Verhältnissen immerhin darin bestätigen, dass er oder sie in ist, Umgang hat, das tut, was nötig ist und sich mit seiner Rolle schmückt und sei sie auch noch so absurd. Man erscheint darin immerhin als eine Persönlichkeit und bestärkt sich als solches so, als ob es das eigenste Wesen sei, das darin aufgeht. Es geht vor allem darum, diese Persönlichkeit auszustatten, sie zu deklarieren, zu verfeinern und zur Schau zu stellen. Es ist das Design seiner selbst, das ganze Lebensläufe bestimmt. Und das deckt sich dann schließlich auch mit dem Zeitgeist der Postmodernen, die ganz gegen das Ganze steht, ganz alleine ein Ganzes sein will, ein ganzes Ego gegen gebrochene Welten, ein ganzes Glück gegen das allgemeine Unglück. Dafür ist freilich auch Geld nötig, um bei wenig wirklich freier Zeit zumindest einen hohen Standard an Möglichkeiten der Selbstdarstellung zu erwerben, wo in Wahrheit Selbstlosigkeit verlangt ist. Aber für das Erleben der Selbstwahrnehmung ist es mehr eine Frage der Prägnanz und Prominenz der Form, des Anreizes, den sie bewirkt, der Ästhetik ihres Auftritts. Ihre Kultur muss auf dem Körper konzentriert, für ein Körperbewusstsein begeistert sein, um im Design für die Kosmetik eines im Grunde schwächlichen Selbstbewusstseins doch auch ein wenig übermenschlich zu erscheinen, wenn man sich dadurch selbst helfen kann, wenn man dadurch der besondere Mensch unter den vielen ist, sich wenigstens als das verwirklicht, als was man erscheinen will. Wer sich hierfür selbst hilft, dem hilft Gott, und Gott ist das Gute und Schöne und die allgegenwärtige Kraft des Lebens, die Kraft der Sinne. Es kommt nur auf den Willen an, um daran teilzuhaben. und der ästhetische Wille macht hierfür ungeahnte Kräfte frei und lässt in den Kulturveranstaltungen und Sportarenen, den Kultstätten massenhafter Anmache, ganz große Gefühle aufkommen, die dann doch zumindest für den Moment einen Hauch von Verbundenheit über den öden Alltag der Selbsthelfer ausbreitet. Der Reichtum an egozentrischen Bestärkungen in zwischenmenschlichen Beziehungen soll das Glück einbringen, das den Menschen als Reichtum einer wirklichen Gesellschaft, einem gegenständlichen Lebenszusammenhang entzogen ist. Das globale Glücksspiel auf den Finanzmärkten mag längst schon seinen Kader haben und durch seine Krisen völlig verlustig gegangen sein. Die Finanzblasen können schon geplatzt sein, doch in dieser Kultur überdauert sich jeder Verlust durch einen Gewinn an Selbstbegeisterung, einer Begeisterung für ein Leben, in welchem sich die Selbstdarsteller schier unendlich abfeiern können. Die allgemeine Spielsucht hat immer ihre Party, weil sie alle Untiefen mit ihrem Edelmut verfüllt, weil die unendliche Versuchung durch die Bestärkung der Selbstgefühle einer Übermenschlichkeit verspricht, die Vorstellungen von Ewigkeit beflügelt, die in einer allgemeinen Selbstverwertung versprochen ist. Was dem wirklichen Erleben abgeht, das kommt hier wie eine allgemeine Erleuchtung zum Tragen, die auf den Bühnen und in den Medien vorgestellt wird und als Kulturvorstellung in Mode kommt. Die Kultur der Zwischenmenschen erscheint sich darin allgemein als etwas Ganzes, etwas Großes, Höheres, besonders wo das Einzigartige so nahe an die unerfüllbaren Lebenswünsche herantritt. Der Glaube an die Versprechungen der großen Kulturevents soll daher auch den Entzug an wirklichem Leben kompensieren und befördert ihn daher zu einer gesellschaftlichen Kraft, die Kultur selbst wie eine Religion feiert und zelebriert, indem sie mit dem Leben der Menschen überhaupt spielt. Alles wird hierbei zu einer Party, auf der über das entwertete Leben der Menschen der Selbstwert eines beliebigen Beziehungsreichtums ausgeschüttet wird. Das alles erscheint dann voraussetzungslos, ohne eine wirkliche Geschichte, wie aus sich selbst heraus zu entstehen, wie aus einer Vernunft gesteuert, die einem jeden Menschen zur Entfaltung seiner persönlichen Erlebenswelt dient, wenn er sich nur seinen Beziehungswelten überlässt und sich darin eingliedert und einfühlt und damit eben auch übereignet. Dies wechselseitige Einverleiben von voraussetzungslos scheinenden Verbundenheiten kann natürlich, wenigstens solange das Spiel von der Bringschuld befreit ist, die ihm vorausgesetzt ist. Doch das gesellschaftlich entbundene Individuum erfährt seine Abhängigkeit in seiner Sucht, in seinem Bedarf an bloßer Anwesenheit von Menschen, die ihm im Grunde immer gleichgültiger werden, deren Abwesenheit es allerdings schwer erkränken würde, sehr schmerzhaft wäre. Es wird daher nun auch zwischenmenschlich in die Pflicht genommen. Es muss eben vor allem persönlich funktionieren und in dieser Kultur der Zwischenmenschen eingehegt werden, sich auch in seiner Psyche einpassen und entsprechend anbiedern. Die Verbindlichkeiten der eingeregelten Lebensspielräume müssen eben auch verbindlich erworben werden, erdient werden. Die Institutionen, welche Verbundenheit darstellen, wie zum Beispiel Religion und Familie, nehmen angesichts eines gesellschaftlichen Zerfalls an Kraft und Zuspruch zu und bestimmen mit konservativen Werten, Sitten und Moralismen auch das Verhältnis im politischen und zwischenmenschlichen Bereich. Sie werden in den Zweck dieser Verhältnisse in dem Maß gestellt, wie deren Verwerfungen um sich greifen, wie deren gesellschaftliche Zerstörung sich auch zwischenmenschlich fortbestimmt. Der Kulturstaat entwickelt selbst eine Staatskultur, in welcher die Menschen hiernach kultiviert werden, um sie in diesem Sinne einzuhegen, um sie in einem Menschenpark ihrer wohlgemeinten Kulturverordnung einzuverleiben. Auch die Wissenschaften stellen ihren Beitrag hierzu. Systemtheorien vermitteln ein System von Abhängigkeiten, das wie ein großes Netz einer freien Entfaltung erscheinen soll, wie ein Spinnennetz sich selbst verbindender Sinne, wie ein Sinnennetz einer allgemein gesellschaftlichen Naturverbundenheit. Das allgegenwärtige System vermittelt sich auch theoretisch als Bewusstsein einer höheren Allgegenwärtigkeit. Wo keine Kritik mehr hiergegen auftritt, schließt sich der Kreis. Der Natur entnimmt man den Sinn, den die Menschen für ihre Natur nicht haben, solange ihre gesellschaftliche Natur nur aus Abstraktionen besteht, nur durch Realabstraktionen funktioniert. Und in diesem Unsinn werden Sinne gebildet, die alles mit jedem gleich machen, die ihre Gleichgültigkeit an allem und jedem exerzieren müssen, einfach nur, um dabei zu sein, um sich Anwesenheit zu verschaffen. dann kann auch alles einfach so logisch sein, wie es will, wie es eben auch in seiner Willkür erscheint und sich als Arbeits- und Lebensstruktur durchsetzt. Wie ein weltumspannendes System aus Ausgleich und Fortbestimmung, aus Optimierung und Reduzierung wollen die modernen Wissenschaften die Welt begreifen. Und da lässt sich dann auch alles wie eine simple Notwendigkeit einer Kybernetik abhandeln, die gesellschaftlich ebenso funktionieren soll wie in einem Motor. Nur noch die Stellschrauben interessieren, nur noch die ideale Einstellung von Input und Output, von Verdichtung und Expansion. Ideologie wird zur Ideologie, zur Begriffsschablone für das sogenannte gelingende Leben, zu einem Begriff, der selbst schon wie eine Lebensberatung funktioniert, als Fürsorge gegen eine allgemeine Not, als Schirm der Ereignisse vor ihrem Zerfall. Und allgemeine Not wird auch wirklich empfunden, aber sie wird als Not der Allgemeinheit gegen das einzelne besondere Dasein abgewiesen. Und die Sprache wird hierfür instrumentalisiert. Begriffe werden gebildet, die hiergegen förderlich gelten sollen, als Frame, der alles zusammenhält, was keinen Sinn mehr füreinander finden kann und von daher den Sinn haben muss, der sich quasi übersinnlich nur vermitteln lässt. Am Ende der großen Täuschungen. Dass das allgemeine Problembewusstsein vor allem um die wirtschaftlichen, politischen und zwischenmenschlichen Dysfunktionen kreist, ist nicht verwunderlich, wenn man nur noch vor den Resultaten einer sich schon lange einschleichenden Entwicklung steht, eben jener Entwicklung, die man unpassenderweise Globalisierung nennt und im Grunde vor allem die Aufspaltung der Geldmärkte gegen die Warenmärkte weltweit darstellt. Es hat sich weltweit tatsächlich etwas geändert. Es ist aber nicht die Globalisierung des Kapitals. Das Kapital funktionierte schon immer global. Es ist die reale Subsumption der Staaten und Nationen unter die internationalen Fiktionen des Finanzkapitals. Die Vernutzung aller Lebenssubstanzen zur Stabilisierung eines Geldwerts, der spiralförmig abstürzen muss, wo die Produktivität sich in ihren Märkten überkreuzt, überzählige Produkte hervorbringt, die relativ wertlos sind, weil sie immer mehr von Automaten als von Menschen erzeugt werden. Um das Verwertungssystem des Kapitalismus, seine Geldwerte zu halten, müssen die Menschen selbst entwertet werden, muss menschliche Arbeit selbst unterwertig eingetrieben werden. Aber auch das neigt sich dem Ende zu, seitdem auch die größte produktive Wirtschaft in China sich selbst kapitalisiert. Nicht mehr die realwirtschaftlichen Kapazitäten können den Kapitalismus weiterbringen, auch nicht die Extraprofite durch den Marktvorsprung technischer Erneuerungen können diese Entwertung auf Dauer aufhalten. Es sind Rechtsverhältnisse, die mit immer mehr politischer Gewalt ein System aufrechterhalten müssen, das durch sich selbst anachronistisch geworden ist. Es sind die ideellen Formen des Lebens, die weiterhin als politische Form der Lebensverbindlichkeiten, als bloßer Rechtstitel des Privateigentums immer stringentere Positionen in ihrer Gewalt, ihrer politischen Formation und Institution einnehmen, die zur Stabilisierung der Lebensverhältnisse hergenommen werden, die immer weniger mit dem wirklichen Leben zu tun haben. Sie werden gegen die Übel eingesetzt, die sie selbst produzieren, die sozialen Verwerfungen, die ökonomischen Krisen und der internationale Terror der Kriege und politischer Einflussbereiche. Sie betreiben die stringente Reduktion der menschlichen Freiheitsräume, die Gewalt ihrer politischen Lebensräume, in welche die Menschen hineingeboren sind und durch welche sie politisch als Bewohner eines politisch definierten Lebensraums oder Grundstück beherrscht werden können. Wer die Funktionalität ihrer Krisen nur funktional versteht, nur die Dysfunktionen behandelt, die dann auch nur durch das wieder eingeregelt werden können, was nicht funktionieren kann, der erkennt nicht die Aufspaltung der Substanzen, um die es geht. Es geht im Wesentlichen nicht mehr um Regulationen, nicht um Verstärkung der sozialen oder ökonomischen Regelwerke. Regelungen muss man einfordern, um an das Wesentliche überhaupt zu gelangen, die Gewalt der Eigentumstitel schwächen, um sie selbst in Frage zu stellen und sie gesellschaftlich aufzulösen. Dann geht es um die Verwirklichung einer gesellschaftlichen Form der Arbeit und der Bedürfnisse, die von Menschen politisch bestimmt wird, damit sie nicht von den Sachzwängen und ihrer Logik beherrscht werden kann. Es geht schlicht um eine Gesellschaft der Menschen, um eine Gesellschaft, die es bisher noch nicht ganz wirklich gegeben hat. Das wollen die Ideologen der Funktion, die Funktionäre der Ideologie der Selbstveredelung und Selbstverwertung als Human Power für ihre Zwecke ausloten, wollen behaupten, dass deshalb bei ihnen der Mensch im Mittelpunkt ihrer Bemühungen stünde. Doch es ist kein wirklich gesellschaftlicher Mensch, es ist ein Mensch, der nur als Humankapital verstanden wird. Doch dieses Humankapital lässt sich nicht wie eine Maschine unmittelbar verwerten, wo ihm seine Entwertung Tag für Tag vor Augen geführt wird. Es sind Menschen, die sich immer auch subjektiv verhalten, wo sie objektiv bestimmt werden. Je weniger ihnen ihre Arbeit ein eigentümliches Anliegen ist, desto mehr suchen sie ihre persönlichen Eigentümlichkeiten zu veräußern. Je weniger Sinn ihnen ihre Arbeit vermittelt, desto dysfunktionaler werden die Menschen auch hierfür sein. Funktionalität richtet sich nach dem Nutzen einer Eigenschaft oder Fähigkeit, doch wo diese ihren Sinn verliert, wird sie substanzlos und verkehrt sich in ihr Gegenteil. Da tritt hervor, was sie wesentlich ist und zu betreiben hat, Geldschöpfung, die irgendwann eben nicht mehr funktioniert. Es ist die Realität von Geldverhältnissen überhaupt, die sich immer in nichts auflöst, sobald sie an Wert verliert. Und es ist die Offenbarung der Täuschung, die Geld überhaupt betreibt. Es erscheint uns als bloßes Zahlungsmittel, vollkommen ohne jede Substanz, aber nützlich als Äquivalent, als Maß der Werte und Maßstab der Preise. Doch jeder Wert hat sehr wohl Substanz, weil er nur wirksam ist, wo jemand etwas oder sich verausgabt, um etwas oder sich zu gewinnen. Nur wo Menschen durch Geld ihre Lebensmittel erstehen müssen, verausgaben sie sich auch für Geld, um dieses zu erstehen. Ihre Arbeit ist die Substanz dieses Verhältnisses, das doch so substanzlos erscheint, weil es auf dem Markt erst im Tausch selbst entsteht, als ein bloß quantitatives Verhältnis von Preisen, also völlig abstrakt gegen den Grund, aus dem heraus dort getauscht wird. Der Warentausch selbst täuscht darüber hinweg, dass Geld immer im Grunde abstrakt menschliche Arbeit darstellt, deren Maß eine bestimmte Zeitdauer, also die Arbeitszeit im Verhältnis zur Freizeit ist, also verausgabte Lebenszeit darstellt. Wer sich nicht verausgaben muss, weil er Geld nicht durch Arbeit, sondern durch Wetten oder Erbschaft oder Erpressung oder dergleichen erhält, wird sich nicht dafür interessieren, wird im Geld selbst sein Lebensmittel sehen. Er wird sich und andere Menschen gerne darüber hinwegtäuschen, dass er durch Geld an Leben gewinnt, was andere davon verlieren. Und auch wo Geld verwettet wird, als ob es sich um Spielgeld handelt, wird Leben und menschliche Existenz und der Naturstoff der Lebensmittel verwettet und verspielt. Ob auf den Finanzmärkten oder auf dem Wochenmarkt, Geld ist selbst die Täuschung, dass wirklich das bezahlt werden könne, was wirklich von Menschen verausgabt wurde. Schon immer ging es bei der Kritik der politischen Ökonomie um die Kritik dieser Täuschung. Es ist vor allem die Täuschung über dieses Leben selbst, das durch eine längst überkommene Rechtsform enteignet wird. Die Privatverfügungen über die Arbeit, die Naturressourcen und die Lebensräume pervertieren den Fortschritt, den die Menschheit durch die Intelligenz und Produktivität ihrer Arbeit machen könnte, wenn sie deren Entwicklung jenseits der Marktmechanismen der Lebensverwertung gesellschaftlich organisieren und aneignen würden. Solange die Menschen den Märkten unterworfen sind, also nur für die Geldwerte arbeiten, die sie dort erdienen und einlösen dürfen, wenn ihnen Arbeit überhaupt möglich ist, so lange arbeiten sie für eine Verwertungsmacht, die als Privatinteresse auch nur die Vertiefung ihrer Abhängigkeit und Eigentumslosigkeit haben kann. Ihr Wertwachstum betreibt die Verwertminderung des Lebensreichtums, welchen die Menschen gerade durch den Fortschritt, durch die Produktivität der Arbeit erfahren könnten. Weil die zunehmende Automation der Arbeit die menschliche Arbeit reduziert und zum Teil ganz ersetzt, vermindert sich ja gerade auch der Marktwert der Arbeit, also die Wertschöpfung von Geld überhaupt, also auch die Privatform ihrer Marktabhängigkeit. Dies erweitert unmittelbar die Realisierbarkeit ihres wirklich gesellschaftlichen Potenzials. Die Privatverfügungen über Wohnraum, Naturressourcen und Arbeitsmittel wird immer absurder und zeitigt eine unabsehbare Totalisierung in der Vernichtung gesellschaftlicher Substanzen. Die Perversion des herrschenden Wertwachstums zeigt sich gerade darin, dass die Verhältnisse sich gegen die Lebensinteresse der Natur und der Menschen wenden, dass weniger Arbeit nicht als Fortschritt, sondern als Bedrohung erscheint, dass hohe Produktivität nicht zur Bereicherung der Menschen umgesetzt wird, sondern sich in die Finanzmärkte und ihre Zwänge verliert und dass der größte Teil dieser Produktion ein grenzenloses Ausbeutungsinteresse bedient und bestärkt, das realiter für die Menschheit völlig unwirtschaftlich ist und letztlich in die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen führt, ihre natürliche, politische und kulturelle Beziehungen ihrer Substanzen beraubt und ihre Verhältnisse zunehmend barbarisiert. Das bisherige Recht verhält sich nur zwischen privater Willkür und öffentlichem Interesse, die bisherige Politik zwischen Repräsentation und Bürgermeinung, die bisherigen gesellschaftliche Macht zwischen dem Besitz an Produktionsmitteln und der existenziellen Ohnmacht der einzelnen Menschen. Der Abstand der Gegensätze ist überall immer größer geworden, die Kluft schier unüberwindbar. Die Auseinandersetzung der Menschen über ihre Lebensgrundlagen findet nicht nur im Arbeitsverhältnis, sondern immer mehr auch in den Kommunen und Regionen statt. Es ist dringend notwendig, dass die Form der Auseinandersetzung und politischen Entscheidungen sich verdichten, in die unmittelbaren Lebensverhältnisse hineinreichen und sich aus ihnen heraus erweitern und allgemein machen. Das alles setzt Kommunen und Regionen als politischen Raum voraus, der zu bewirtschaften ist, um eine wirtschaftliche Politik auch möglich zu machen und die Resultate der Auseinandersetzungen, die politischen Entscheidungen darin, auch in ihren Wirkungen zu überprüfen. Ein neuer Diskurs hierüber hat längst begonnen. Immer mehr Menschen haben begriffen, dass sie selbst in die Geschichte eingreifen müssen, um sich dem Kreislauf der Zerstörung ihrer Lebensbedingungen entgegenzustellen. Es fehlen oft noch die richtigen Worte, die Sprache, das Wissen und das Bewusstsein, wodurch diese Auseinandersetzungen immer mehr auf den Punkt gebracht werden, um den es geht. Dennoch werden auch in den Medien die kritischen Stimmen immer lauter, in kritischen Sendungen schon deutlich genug. Das Eigentum der Menschen ist immer zugleich gesellschaftlich wie individuell. Das Privatrecht muss in ein wirklich gesellschaftliches Recht aufgehoben werden. Die Emanzipation gegen die Enteignung der menschlichen Lebensleistung, gegen die Einfalt der Funktionalität, gegen die auferlegte Verdummung wird durch Kommunikation, also durch Sprache und Wissen, durch Bewusstsein eingeleitet. Die Menschen haben viel miteinander zu tun, sobald sie in Gesellschaft sind. Und das sind sie ganz konkret auch vor Ort, eben dort, wo sie leben, aber auch weltweit, nämlich dort, wo sie verkehren. Ist ihr Selbsterhalt durch eine kommunale Subsistenzindustrie gesichert und durch eine internationale Vertragswirtschaft geregelt, wird die Verschuldungsmacht des Geldes nicht mehr funktionieren. Eine internationale Kommunalwirtschaft sollte das große praktische Ziel der derzeitigen Kritik sein.